Es gibt zufällige Begegnungen im Leben, die haben etwas Schicksalhaftes. Sie können das Leben von einem Moment auf den anderen verändern, manchmal zum Guten, manchmal aber auch zum Schlechten. Ich hatte mit einem fremden Mann so einen Moment, wo ich vor ein paar Jahren am Morgen um 5 Uhr in sein Auto eingestiegen und mit ihm 9 Stunden auf Elba gefahren bin.
Oh, guten Morgen. Janine.
Hi,
ciao.
Hi.
Sali, tschüss.
Ciao.
Hi.
Wie geht's?
Merci, danke.
Sehr gut.
Bestens,
sehr
bestens.
Gut.
Steig ein.
Sehr gut.
9 Stunden mit einer fremden Person in einem Auto. Ich gebe zu, so ganz freiwillig ist der Entscheid dann nicht. Aber ich wollte auf Elba in eine Tenniswoche, so wie er auch. Und weil ich kein Auto hatte, habe ich eine Mitfahrgelegenheit gesucht. Und der Martin war dann halt meine Mitfahrgelegenheit. Zu dem Zeitpunkt von meinem Leben, im 2017, bin ich total in Aufbruchstimmung. So à la, gib mir die Welt. Und darum habe ich in meinem Gepäck nicht nur meinen Tennisschläger, sondern auch mega viel Lebenslust. Und der Martin, er mit dabei gehabt, hat seine Lebensgeschichte.
Als wir dort auf Elba gefahren sind, vor ein paar Jahren, von dieser Fahrt, wo wir 9 Stunden unterwegs sind, was hast du da noch in Erinnerung?
Ja, wir sind gefahren. Und bevor wir in die Gotthardröhre waren, hast du schon relativ viel von meiner Geschichte kennt. Und was ich auch noch in Erinnerung habe, durch das Ghana durch, hast du etwa 1-2 Stunden geschlafen, wo wir relativ zügig unterwegs waren.
Ich mag mich an das Gleiche erinnern. Ich mag mich aber auch noch an den Inhalt von unserem Gespräch erinnern. Und an eine Stelle habe ich gefragt, hast du Familie? Und dann hast du gesagt, ja, irgendwie schon. Und irgendwie auch nicht.
Ja, das ist immer ein ganz schwieriger Punkt. Wie reagiere ich denn? Wenn ich dann sage, ich habe keine Familie, noch lüge, oder? Und ich will ja nicht lügen. Und manchmal muss ich das aber machen mit dem Lügen, weil sonst bin ich eine Stunde lang am Diskutieren und am Erklären. Das habe ich müssen sagen. Also. Ich musste mich halt dann erklären, wie es halt ist, dass ich Töchter habe, aber dass ich die einfach nicht sehe und dass es eine schlimme Situation ist und dass die Situation schon sehr, 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 sehr lange andauert. Und dann haben wir relativ viel über das geredet. Ja.
Hast du Familie? Ja, irgendwie schon. Irgendwie auch nicht. Okay. 1000 Fragen gehen mir durch den Kopf. Entweder hat man Familie oder man hat sie nicht. Also, was ist das für eine Antwort? 9 Stunden Fahrt vor uns. Was genau für ein Typ sitzt da jetzt gerade neben mir? Er hat offenbar Kinder, er sagt 2 Töchter, sieht die aber seit 25 Jahren nicht mehr. Also, warum genau hat er sie verloren?
Und ich weiss noch, ich habe dich dann gefragt, hast du sie denn gesehen?
Ja, ich hätte sie auf jeden Fall gesehen. Auf jeden Fall, ja. Ja.
Ohnmacht. Ein Vater und seine verlorenen Töchter. Eine Podcast-Serie von der Janine Borer und dem Roland Schnetz. Erster Teil. Übergriff oder die Geschichte hinter der Geschichte. Ich frage dich, wie fest vertraust du deinem Bauchgefühl?
Sie hören DRS1, Regionaljournal Basel, jetzt ist es 18 vor 6.
Eine Radiosendung aus dem Jahr 2009. Gast ist der Peter Meier.
Der Peter Meier ist sagenhafte 40 Jahre im Dienst vom Kanton Basel-Land gestanden, davor rund ein Jahrzehnt ganz oben an der Spitze vom Kantonsgericht. Ende letztes Jahr ist der 64-Jährige in Pension gegangen. Ich habe heute mit ihm geredet und ihn gefragt, welchen Fall einem ehemaligen höchsten Baselbieter Richter am nächsten gegangen ist.
Eigentlich, wirklich unter die Haut, sind wir zum Teil eher kleinere Fälle, kleinere von der Dimension her gegangen. Vor allem Fälle aus dem Vormundschaftsbereich, Fälle, wo es um Kinder gegangen sind. Das sind die Fälle, wo man gelegentlich nicht ganz gut schläft.
Zum Beispiel einer von diesen Fällen?
Sie bringen mich in Verlegenheit. Es gibt natürlich ein Amtsgeheimnis und einen Persönlichkeitsschutz. Aber ein Fall, der mich ganz besonders getroffen hat, das war ein Fall von zwei Kindern. Das hat sehr tragisch geendet.
In diesem Radiogespräch geht es nicht um irgendeinen Fall im Baselbiet. Das hier, das ist unser Fall. Der Martin ist nämlich der Papi von diesen beiden Kindern. Der Martin und seine Ex-Frau, zwei junge Menschen, lernen sich auf dem Dorf im Baselbiet kennen.
Ja, Ausstrahlung, grosse, hübsche Frau, selbstbewusst.
Die beiden sind in ihren 20ern, sie verlieben sich und ein paar Jahre später heiraten sie. Als das erste Töchterli Mitte 1990er Jahre auf die Welt kommt, ist die Freude riesengroß, die Belastung aber auch, weil die Tochter hat eine Milchintoleranz und schreit extrem viel. Die Belastung ist so gross, dass die Frau wegen ihrer Erschöpfung in eine Klinik geht.
Sie hat ja gemerkt, dass es nicht so weitergehen kann. Sie kann nicht nur im Bett liegen, sie muss ja irgendwie noch für schauen. Und das ist einfach nicht mehr gegangen. Und ich habe dann irgendwie, bin ich auf die Idee gekommen mit der Rita Wegmann Klinik, Anthroposophie und so. Nicht klassische Medizin. Und das hat sie zum Glück dann angenommen.
Trotz dem Stress kommt gleich darauf ab, aber die zweite Tochter auf die Welt. Und wie es so ist, die Überforderung und die Übermüdung nehmen weiter zu.
Sehr darunter gelitten, dass wir eigentlich keine Beziehung mehr hatten, aber noch Kinder hatten. Und das ist dann irgendwie alles schlimmer geworden und sehr, sehr starke Schlafstörungen hatte ich. Eigenartigerweise bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, einmal irgendeine Hilfe zu holen oder psychologische Hilfe oder allenfalls einmal ein Schlafmittel zu nehmen oder so. Ich habe gefunden, ich muss das alleine machen. Und das ist dann so weit gegangen, bis ich nicht mehr klar denken konnte.
Darum, wo Kinder 1,5 und 3 Jahre alt sind, überlegt er sich, die Familie zu verlassen. Schreiende Kinder. Schlafmanko. Keine Beziehung. Ganz ehrlich, das kennen so viele Familien. Wegen dem die Frau verlassen, die obendrauf noch eine Depression hat. Da denke ich mir also schon, hey, mach's doch bitte nicht so einfach. Riss dich zusammen. Hast du das Gefühl, du hast sie genug unterstützt in ihrer schwierigen Phase?
Also wenn ich lache, kann immer mehr machen. Ich habe gar nicht gewusst, was ich noch mehr hätte machen als einfach noch arbeiten und sie unterstützen, indem dass ich einfach so früh wie möglich heimgekommen bin. Also ich bin nicht mit Kollegen noch ein Bier trinken, ich bin nicht noch irgendwie in einen Sportverein gegangen. Ich bin nur noch, heute wird 6, ja was, 6, so spät. Und es ist nur noch daheim und arbeiten gewesen. Und in den schlimmsten Zeiten, bevor sie in die Zeit, wo irgendwann die Klinik gekommen ist, hat sie sogar verlangt, dass ich selber aufhören arbeite. Das ist dann wirklich eine ziemlich verzweifelte Situation, oder? Ja.
Ganz aufhören arbeiten, das hätte er nicht können und auch nicht wollen. Und so hat der Martin sich dann gesagt, um für die Familie richtig schauen zu können, muss er sie verlassen.
Dann hat es eigentlich nur noch den Weg gegeben, dass ich gesagt habe, in dem Fall muss ich schauen zu mir, ich muss schauen, dass ich mir, ich muss irgendwie weg da.
Wie hat sie reagiert?
Fast ein bisschen erleichtert hat es mich gedunkt, oder? Ja. Weil es ist wirklich, es ist von beiden Seiten aus nicht mehr gegangen. So. Wir sind uns dermassen ins Gehege gekommen und keine Beziehung mehr gehabt. Und das ist einfach nicht gegangen auf so engem Raum, permanent, 24 Stunden. Oder?
Das ist nicht heiß, nein. Aber das Schwarze ist heiß.
Da!
Ja.
Eis! Der Martin und seine Frau trennen sich und das Verhältnis entspannt sich. Manchmal gibt es sogar Familienanlässe, wo alle dabei sind, wie am Muttertag Ende 1990er Jahre, aufgenommen mit einer Videokamera. Auf diesem Video spielen die Töchter mit ihren Cousinen im Garten. Die Erwachsenen sitzen am Tisch, essen, trinken. Miteinander reden dienen sie nicht so viel. Nach der Trennung sind beide Mädchen jede Woche einen Tag bei ihrem Papi, immer am Wochenende. Dazu sieht er sie regelmässig bei seinen Eltern. Im Tagebuch, das Martin über 20 Jahre führt, schreibt er:
Meine lieben Mädchen, wir waren in der Badi, im Tierpark, im Zolli, beim Voltigieren, Seilbahnfahren, Fährefahren im Tengeli-Museum, in Basel bei den Clowns in der Freien Straße, bei den Bisons, nach Olten mit dem Zug zum Maroni-Essen. Das hattest vor allem du, meine jüngere Tochter, sehr gern. Und wir waren auf dem Spielplatz.
Spielplätzle haben sie geliebt. Da sind wir immer auf Basel. Das Trämmli haben sie wollen aufgehängt werden an diesen Henkel. Wäschhänkchen haben wir dem Mama gesagt. Da haben wir wirklich... Das ist toll gewesen. Auch die Jünger hätten immer gesagt, nach zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, drei Stunden, will ich jetzt endlich wieder heim gehen. Und dann wieder heim müssen gehen. Und dann hat sie wieder in die Ecke gehabt, dann ist sie wieder in ihre Spielecke gegangen und ist wieder happy gewesen. Ja.
Das ist die Stube hier. Da haben wir einmal gespielt auf dem Boden. Da hinten war eure Spielecke gewesen. Da haben wir einmal ein Zelt gebaut.
Ich denke viel an unser gemeinsames Einschlafen zurück. Ja. Du bist immer in meinem Arm eingeschlafen und du hast immer die Hand halten wollen. Und wenn ihr dann eingeschlafen seid, habe ich euch manchmal ganz lange angesehen. Das ist etwas vom Rührendsten und Bewegendsten. Kleine Kinder, die schlafen.
Und dann, im Auto, erzählt er mir, was dann passiert ist.
Protokoll Vormundschaftsbehörde vom 30. Juni 2000. Es liegt die Aussage der Kindsmutter vor, sexuelle Übergriffe hätten stattgefunden. Aus dieser Kenntnis ist die Vormundschaftsbehörde verpflichtet, Strafanzeige zu erstatten.
Da sitzt. Die Ex-Frau verdächtigt ihn, Töchter sexuell missbraucht zu haben. Puh. Und ich sitze neben ihm im Auto. Als Martin mir das dann auf der Fahrt nach Elba erzählt hat, sind wir gerade in einem Tunnel gewesen. Bölke, Gotthard, vielleicht auch schon irgendwo in Italien, ich habe keine Ahnung mehr. Und ich habe so zu ihm übergeschaut. Und mir denkt,
ja, vielleicht hast du es ja gemacht.
Ja, vielleicht stimmt das ja. Wer weiß?
Ja, das habe ich schon gedacht, dass du das denkst. Das denken andere manchmal auch.
Als die Vorwürfe erhoben worden sind, wie alt sind deine Kinder denn genau?
Die Ältere war 5 und die Jüngere 3,5.
Und ist es zu einer Anzeige gekommen?
Ja, das ist eine Anzeige gekommen. Weil von Amtes wegen hätte das so müssen sein.
Trotz dem Hammer, trotz seiner Geschichte, im Auto ist zwischen ihm und mir extrem rasch eine sehr vertraute Stimmung entstanden. So vertraut, dass ich neben ihm sogar eingeschlafen bin. Und das heisst etwas. Darum lässt mich das, was Martin erzählt hat, auch nach der Tenniswoche zu Elba nicht mehr los. Ich wollte meine Gedanken mit jemandem teilen.
Als du mir das am Telefon erzählt hast, habe ich gedacht, gleich schon in was für einer Geschichte hockst du wieder drin?
Das ist der Roland Schnetz, ehemaliger Journalistenkollege von mir und guter Geist.
Je mehr ich dann aber zugelassen habe, habe ich das Gefühl gehabt, eigentlich geht es um etwas ganz anderes.
Auch im hektischen Radioalltag haben wir früher immer wieder Zeit gehabt für persönliche Gespräche.
Du lernst jemanden kennen, hast einen Eindruck von dem, das gibt dir ein Bauchgefühl. Und du kriegst eine Geschichte mit und die Geschichte steht im Kontrast zu deinem Bauchgefühl.
Ausgebildet ist der Roland als Heilpädagog. Heute ist er pensioniert.
Es hat in den 90er Jahren Zeit gegeben. Da hat es eine grosse Verunsicherung gegeben. Was darf ein Mann mit einem Kind und wann ist es ein Übergriff?
Ich bin ambivalent. Der Martin. Täter oder Opfer? Ich fange mal an recherchieren.
Vorwurf sexueller Missbrauch in Trennungssituationen. Eine beliebte Methode. Unberechtigter Vorwurf meist der Mutter. In der Schweiz leben noch immer ca. 13.000 Trennungs- und Scheidungskinder, die keinen Kontakt mehr zu einem Elternteil haben. 13.000. Lieber Roland, es gibt tatsächlich eine Forschung über die Thematik sexueller Vorwürfe in Trennungssituationen. Es kann sein, dass der Missbrauch nicht stattgefunden hat. Dann hat der Vorwurf wohl eine andere Funktion.
Roland, die Thematik interessiert mich. Bist du dabei? Lieber Gruß, Shani. PS, falls sich herausstellt, dass der ein Grüsel ist, bin ich raus. Spannend.
Also ich habe das mal aufgesetzt hier. Mhm. Und zwar einfach jetzt zu meiner Absicherung und vor allem auch, weil
ich total unsicher bin. Die Missbrauchsvorwürfe, die stressen mich. Seine Geschichte aber interessiert mich weiter und darum bleibe ich dran. Aber das ist nicht alles.
Weil du mich finanzierst, kann man mir vorwerfen, dass ich nicht, als ich nicht unabhängig bin.
Logisch.
Und darum habe ich das einfach mal so aufgesetzt. Und es ist zum Teil auch so ein bisschen... Ein Teil davon ist auch so ein bisschen, dass du wirklich kein Vetorecht hast.
Ja, das ist ja klar. Also das ist ja klar, oder?
Ich habe ihm im Restaurant ein Schreiben unter die Nase.
Um meine journalistische Unabhängigkeit zu wahren, ist es für mich wichtig, dass du damit einverstanden bist, dass ich, sollte ich bei der Recherche auf Fakten stoßen, die für dich zum Nachteil werden, meine Recherche um das Projekt weiter vorantreiben kann. Ebenfalls kann ich dir beim Endprodukt kein Vetorecht einräumen. Konkret, es gibt keinen Maulkorb.
Der Martin zögert nicht, er unterschreibt.
Das mache ich hier für mich. Das ist meine Lebensgeschichte, wenn ich es hier aufarbeite. Ich habe lange genug gelitten oder ich habe lange genug irgendwie Rücksicht genommen. Und selbst wenn sie würden kommen, kurz vor der Veröffentlichung und sagen, bitte machen Sie es nicht, ich würde es trotzdem machen. Weil ich mache es wirklich für mich. Ich mache es echt für mich. Und ich muss das auch machen für mich, oder?
Da will also jemand seine Lebensgeschichte erzählen. Und wir wollen antworten.
Nochmal die Frage an dich. Wie fest vertraust du deinem Bauchgefühl? Das war der erste Teil von «Ohnmacht – Ein Vater und seine verlorenen Töchter». Ein Podcast von Roland Schnetz und der Janine Bohrer. Produktion Kommunik GmbH.